Kapitel 1 Ute. Hi, mein Name ist Ute. Ute Meyer-Balili, um genau zu sein. Ich bin 47 Jahre jung und Purser bei Delta Airlines, auf den Flügen zwischen Frankfurt-Atlanta, Frankfurt-New York oder Inlandsflügen der USA. Als Flugbegleiterin arbeite ich seit jeher. Ich habe nie etwas anderes getan. Mein Vater selbst war Pilot und ich verbrachte einen Großteil meiner Kindheit über den Wolken. Für mich stand immer fest, dass ich in den Himmel gehöre. Die Faszination des Reisens, das Erleben und Respektieren anderer Kulturen und natürlich die Liebe zu neuen Abenteuern hat mich immerzu angespornt, so viel wie möglich zu erfahren und zu erlernen. Diese Offenheit hatte mich damals auch in die Arme eines ganz wunderbaren Mannes getrieben. Sein Name war Ahanu Balili. Er war ein waschechter Navajo-Indianer, also zumindest stammte er von diesen ab. Seine Familie war wohl sehr stolz und, nun, wie soll ich sagen, mir gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen. Das soll aber noch nicht einmal daran gelegen haben, dass ich eine Ausländerin war, sondern wegen meines Vornamen. Ute. Klingt lächerlich, ist mir klar. Aber dazu muss man vielleicht auch wissen, dass die Navajos vor vielen, vielen Jahren mit den Comanchen und den Utes im Krieg lagen. Für Ahanus Familie war es wohl inakzeptabel, dass er etwas mit einer Ute anfing. Für sie war das nicht nur ein schlechtes Omen, sondern auch noch sowas wie Hochverrat. Kapitel 2 Ahanu Balili. Wir waren damals beide Anfang 20. Wir glaubten, alles besser zu wissen und dass uns die Welt offen stünde. Mit der Zeit würden unsere Familien einander schon akzeptieren, da waren wir uns sicher. Meine fand es anfänglich nicht schlimm. Da ich aber schneller schwanger wurde, als ich gucken konnte, wollten sie mich dazu bewegen, nach Deutschland zurückzukehren, um dort mein Kind großzuziehen. Ich wollte das nicht. Alles, was ich wollte, war bei Ahanu sein. Wir heirateten also in Las Vegas, um es ganz offiziell zu machen. Ich war nun Ahanus Frau. Allein der Klang seines Namens hatte mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, was lustig ist, denn übersetzt heißt es »der, der lacht«. Während Balili übersetzt so etwas wie »seine magische Kraft« bedeutet. Man hatte ihm diesen Vornamen gegeben, weil er mit einem Lächeln auf die Welt gekommen war. Dieses hinreißende Lächeln, was mich jeden Tag aufs Neue verzauberte. Es war schon fast gruselig, wie perfekt sein Name zu ihm passte. Ja, ich liebte diesen Mann über alle Maßen. Leider wurde er sehr krank, kurz nachdem unser Sohn Devon geboren wurde. Als Devon dann 4 Jahre alt war, verließ uns Ahanu in eine, hoffentlich noch schönere Welt. Bis zum letzten Tag hatte er gearbeitet und versucht, für Devon und mich ein gutes Standbein zu errichten. Er hatte bei einer Baufirma gearbeitet und verdiente gutes Geld. Und auch wenn er täglich Schmerzen litt, so hatte ich es nicht geschafft, ihn dazu zu bewegen, sich auszuruhen. Er meinte stets, dass er das schon bald tun würde. Vorher würde er aber noch für uns sorgen. Ahanu war für mich ein wundervoller, treuer Mann und für Devon ein liebevoller und lustiger Vater. Auch wenn unsere Familien unser Glück nicht teilten, so teilte er seine Kultur so gut es ging mit unserem Sohn. Erst zur Beerdigung trafen alle aufeinander. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Alle verliebten sich augenblicklich in unseren Sohn, der das wunderschöne Haar seines Vaters und meine blauen Augen geerbt hatte. Die Balilis boten an, dass ich Devon in den Ferien vorbeibringen durfte, damit er mehr von ihnen lernen konnte. Meine Eltern unterstützten uns finanziell, da sie verstanden, dass ich mein Kind nicht aus seinem gewohnten Umfeld reißen konnte. Zu schade nur, dass Ahanu nicht miterleben durfte, wie sich nun doch alle am Riemen rissen, nachdem sie uns jahrelang verschmähten. Kapitel 3 – Der kleine Devon. Auch wenn ich die Stütze meiner Familie hatte und mich wirklich dankbar schätzen konnte, war das Leid, meinen Mann verloren zu haben, so groß, dass ich mich dazu entschied, meiner Tätigkeit wieder nachzugehen. Bis er ins Grundschulalter kam, war ich ständig mit ihm unterwegs. Auch wenn es anstrengend war und er es nicht leicht hatte, sich immer wieder an Zeitverschiebungen zu gewöhnen, war es mir wichtig, dass er lernte, dass es mehr gab als nur die Herkunft seines Vaters. Niemals hätte ich sie ihm vorenthalten, aber er sollte eben auch Deutschland und all seine Vorzüge beschnuppern können. Außerdem freuten sich meine Eltern, ihren Enkel auch immer wieder mal zu sehen. Devon hatte es genossen, viel zu reisen. Er war beim Flugpersonal und den Piloten sehr beliebt und durfte auch oft im Cockpit zusehen, wie die Meister am Werk waren. Ich war mir sicher, dass er irgendwann selbst Pilot oder wenigstens Flugbegleiter werden wollte. In der Zeit, in der wir so viel unterwegs waren, hatte mein Sohn nicht groß die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Ja, die Nachbarskinder meiner Eltern oder auch in Amerika waren treue Spielgefährten, auf die er sich auch immer gleichermaßen freute. Aber er schien es immer wieder unterhaltsamer zu finden, von den Erwachsenen betütelt, ja, entertained zu werden. Besonders Freude schien er daran zu haben, den Flugbegleiterinnen den Lippenstift nachziehen zu dürfen. Es war faszinierend, mit welcher Genauigkeit er das nach kurzer Zeit hinbekam. So kam es dann auch, dass ich ihn machen ließ, wenn er meine Lippen schminken wollte. Zu Weihnachten hatte er sich nichts mehr gewünscht als eine Puppe, die sich schminken ließ. Selbstverständlich hatte ich ihm diesen Wunsch erfüllt. Hey, vielleicht hatte ich den nächsten Promi-Stylisten zur Welt gebracht. Hollywood, wir kommen! Kapitel 4 – Schulzeit. Nachdem Devin eingeschult war, flog ich nur noch Inlandsflüge. Eine seiner Tanten und eine Cousine seiner Balili-Seite passten in der Zeit, in der ich nicht zu Hause war, auf ihn auf. Das waren 3 Tage in der Woche. Die restliche Zeit konnte ich mich selbst um ihn kümmern. Devin war in der 2. Klasse, als ich einen Anruf von der Schule bekam. Ich war zu Hause und hatte mich nochmal hingelegt, da ich 3 anstrengende Tage hinter mir hatte. Ich solle sofort zur Schule kommen, hieß es. Ich geriet in Panik und eilte, noch im Pyjama gekleidet, hinaus. Ich fuhr so schnell ich konnte und malte mir in der Zeit sämtliche Horrorszenarien aus. War meinem Kind etwas passiert? Hatte er sich etwas gebrochen oder war er vielleicht sogar in eine Schlägerei verwickelt? Mit zerzaustem Haar ging ich schnellen Schrittes durch das Schulgebäude hinüber zum Rektorat. Dort kam mir eine Mutter, die ihren Sohn an der Hand hielt, entgegen und schüttelte verächtlich den Kopf. Irritiert sah ich ihr kurz nach, ging dann aber weiter. Devin saß auf einem Stuhl, die Hände im Schoß gefaltet und blickte auf den Boden. »Devin, mein Schatz«, hörte ich mich nur sagen. Ich war erleichtert zu sehen, dass er keine blutige Nase oder sonst etwas hatte. Ich nahm ihn in die Arme und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. Er nickte nur, blickte aber schuldbewusst rein. Noch bevor ich ihn fragen konnte, was los war, wurde ich von der Rektorin ins Büro gebeten. »Ich bin gleich wieder da, mein Engel, ja? Warte kurz.« Man hatte mir angeboten, mich zu setzen, also tat ich dies. Die Rektorin erkundigte sich nochmal nach meinem Beruf und nach meinem Familienstand, als wolle sie sicherstellen, dass mein Leben so war, wie es ihr einmal angegeben wurde. Dann atmete sie laut aus und fragte mich, ob ich wissen würde, warum sie mich hergerufen habe. Hastig schüttelte ich den Kopf. Dennoch war ich erleichtert, dass meinem Sohn offensichtlich nichts fehlte. Er hatte doch aber nichts anderes angestellt. Erwartungsvoll sah ich sie an. Ein weiteres lautes Atmen folgte, so als würde sie resignieren, nicht aber ausholen, um mir zu sagen, was vorgefallen war. »Mrs. Meyer Balili, mir tut der Verlust Ihres Mannes wirklich sehr leid und auch, dass Sie gezwungen sind, so viel zu arbeiten. Aber Sie sollten Ihren Sohn unter keinen Umständen vernachlässigen.« Ich traute meinen Ohren nicht. »Vernachlässigen?« wiederholte ich, um sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden hatte. Die Rektorin begann dann plötzlich von psychologischer Betreuung zu faseln, dass man meinem Kind bestimmt noch helfen könne. Noch sei er jung und es wäre bestimmt noch nicht so spät und ungläubig platzte ich ein.
Was zum Henker wollen Sie mir hier eigentlich gerade sagen? Was ist denn passiert?
Ich brauche sicher nicht zu erwähnen, dass die Rektorin wieder ihr seltsames Atemmuster aufwies. Dann endlich rückte sie mit der Sprache heraus. Sie kennen doch Martin Gonzales, oder? Er geht mit ihrem Sohn in die gleiche Klasse.
Ja, die beiden sind Freunde.
Devin hat ihn geküsst. Für einen kurzen Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Verwirrt sah ich sie an.
Er hat ihn geküsst? Er hat ihn nicht geschlagen, geschubst, gebissen?
Nein. Er hat ihn mehrfach geküsst, auf die Wange und auf den Mund. Für einen Moment kam ich mir vor wie bei der versteckten Kamera. Ich erwischte mich, wie ich prustete. Dann stand ich auf.
»Mrs. Meyer Balili, das ist ein ernstzunehmendes Problem.« »Rektorin Chandler, Sie haben mich nach einer 72-Stunden-Schicht aus meinem Bett gerissen, mir Angst gemacht, dass meinem Kind etwas passiert sein könnte, nur um mir zu sagen, dass er ein Wesen ist, das nicht nur Liebe empfangen, sondern auch schenken kann?
Mrs. Meyer Balili, Sie sollten sich dem Ernst der Angelegenheit stellen und nicht davon weglaufen. Bis zu diesem Satz war ich noch der Meinung, dass ich das um einen schlechten Scherz gehalten haben musste. Doch nun kochte langsam die Wut in mir auf. Ich sah der Frau, die mir gegenüberstand und die ihre Hände auf dem Schreibtisch platziert hatte, um der Dringlichkeit ihrer Worte Ausdruck zu verleihen, direkt in die Augen.
In meinem ganzen Leben bin ich noch nie vor irgendetwas davongelaufen, werte Rektorin Chandler. Mein Sohn hat überhaupt nichts falsch gemacht. Es gibt keinen Ernst der Angelegenheit. Er ist ein 8-jähriger Junge, ein Kind. Das hier ist eine Farce, um nicht zu sagen, eine bodenlose Frechheit.
Sie wiederholte meinen Namen, als ob sie mir damit nochmal zeigen wollte, dass sie etwas ganz besonders Wichtiges zu sagen hatte. Ich drehte mich um und verließ ihr Büro. Devin sah mich kommen und ich hielt ihm meine Hand hin. Er hüpfte vom Stuhl und nahm sie. Erneut hörte ich die Stimme der Rektorin, aber ich verließ mit meinem Sohn die Schule. Als wir im Auto saßen, entschuldigte sich Devin plötzlich. Fast schon entsetzt sah ich ihn an.
»Aber Schätzchen, wofür entschuldigst du dich denn?«
fragte ich ihn und strich ihm sanft über die Wange. Er meinte, dass er mir Sorgen bereitet habe und ich wegen ihm nicht hätte schlafen können. Mir trieb es die Tränen in die Augen. Dieser zuckersüße, liebe Junge. Mach dir doch deswegen keine Gedanken, Schätzchen, hm? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut, oder? Dir hat keiner wehgetan, oder? Er schüttelte nachdenklich den Kopf.
Dann ist doch alles in Ordnung. Hey, was hältst du davon, wenn wir beide einen kleinen Ausflug machen, hm?
Ungläubig sah er mich an. Dabei wiederholte er das Wort Ausflug. Ich nickte und lächelte.
Auf was hättest du Lust? Sollen wir ins Kino?
Begeistert nickte er.
Gut, dann schnall dich an. Dann gucken wir den Film mit dem kleinen Fisch, hm? Der läuft doch gerade. Den wolltest du doch sehen, richtig?
Ich hörte ein vergnügtes
Nemo
und sein Lachen. Das war das beste Geräusch auf dem Planeten. Wir fuhren also los in die Mall, schauten uns Findet Nemo an, aßen dabei Popcorn und anschließend gingen wir noch Hühnerflügel futtern. Und während wir dies taten und die schreckliche Stimmung von der Sache in der Schule mehr oder weniger verdaut war, wollte ich nun doch seine Version der Geschichte hören.
Devin, Schatz?
Er blickte kauend auf und lächelte.
Sag mal, was war denn da heute in der Schule los?
Er trank einen großen Schluck von seiner Limo und erklärte mir dann, dass Martin ihm seine Pokémon-Karten gezeigt hatte. Und als Devin ihm sagte, welche ihm am besten gefiel, Martin ihm versprach, dass, wenn er sie doppelt hätte, er sie ihm schenken würde. Und da hast du dich gefreut.
Freudig nickte mein Sohn und machte dabei ausladende Handbewegungen. Ich grinste.
Das ist aber auch sehr lieb von Martin und dann hast du dich bedankt. Auch hier stimmte er mir zu. Wie dieser Dank aussah, wurde mir ja groß und breit von der Rektorin beschrieben.
Unfassbar.
Er hatte mir dann noch gesagt, dass Miss Moones, die Lehrerin, die beiden sofort mit ins Rektorat geschleift hatte. Sie hatte ihn dabei sehr geschimpft, dass man sowas nicht machen würde und dass erst recht nicht geht, wenn man Junge und Junge sei. Ich schüttelte nur den Kopf. Diese dämliche Ziege.
Schatz, du hast gar nichts, nicht das Geringste falsch gemacht, hörst du mich? Du warst einfach nur du. Und so wie du bist, bist du perfekt. Ich hab dich lieb.
Ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn, worüber er ein lautes Ii ausstieß. Schließlich waren meine Lippen von den Hühnerteilen ganz fettig. Wir lachten und brachen dann auf. Kapitel 5 Teenage Devin. Nach dem Vorfall in der Grundschule hatte ich Devin in eine internationale Schule gesteckt. Sie war zwar teuer, aber garantierte gute Lernerfolge und viele zusätzliche Möglichkeiten, die es sonst kaum gab. Dort konnte er zum Beispiel seine Deutschkenntnisse verbessern und nahm Unterricht in Navajo. Wir waren beide sehr froh über dieses Angebot, zumal auch ein entfernter Verwandter den Unterricht gab. Dort sangen sie Lieder, lernten das Navajo-Alphabet und viel über die Geschichte der alten Urvölker. Neben meinem Sohn waren dort noch 4 weitere Kinder mit indianischem Ursprung. Er freundete sich schnell mit ihnen an. Tag ein, Tag aus war er ein glücklicher Junge und freute sich selbst über die kleinsten Dinge im Leben. Er half viel im Haushalt mit, meinte, dass es ihm Spaß machte. Wenn ich unterwegs war, wusch er die Wäsche und bügelte sie sogar. Ich war wirklich stolz, wie selbstständig er war. Je älter er aber wurde, desto in sich gekehrter wurde er. Ich wusste nicht, ob es einfach am typischen Teenagerverhalten lag oder ob es noch andere Gründe gab. Aber es gelang mir immer weniger, zu ihm durchzudringen. Er schien viele Geheimnisse zu haben und brachte auch nie Freunde mit nach Hause. Zumindest nicht, wenn ich da war. Ich hatte nie den Eindruck, dass Devin irgendwelche unlauteren Geschäfte abwickeln würde, aber sein Verhalten war wirklich oft sehr mysteriös. Ich sorgte mich und konnte doch nichts tun, ohne ihm damit auf den Schlips zu treten. Zu seinem 16. Geburtstag hatte er sich lediglich Geld gewünscht. Keinen besonders kleinen Wert, wohlgemerkt. Und als ich ihn gefragt hatte, wofür, hat er mich giftig angesehen. Seine blauen Augen durchbohrten mich beinahe schon. »Schatz, du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst«, hatte ich vorsichtig gesagt, woraufhin er aufstand und nur von sich gab, dass er das aber nicht wolle. In solchen Momenten wünschte ich mir wirklich Ahano an meine Seite. Es war auch genau dieser besagte Geburtstag, den er außerhalb feiern wollte. Mit Leuten, die ich nicht kannte. Ich vertraute ihm und wünschte ihm viel Spaß. Das Geld, das in einem Umschlag nebst einer Karte war, hatte er dankend angenommen und war in den Abend entschwunden. Er kam in dieser Nacht auch nicht nach Hause. Viel schlimmer war aber für mich, dass er sich nicht an unsere Abmachung gehalten hatte. Diese war nämlich, dass er sich bei mir per SMS melden sollte, wenn es später als 23 Uhr werden würde. Ich saß um 2 Uhr in der Früh noch am Küchentisch, hoffend und betend, dass ihm nichts zugestoßen war. Das Handy lag vor mir und ich hatte praktisch minütlich nachgesehen, ob ich nicht vielleicht doch eine Nachricht von ihm verpasst haben könnte. Ich hatte mich mit aller Kraft dazu gezwungen, ihn nicht anzurufen, aber mir fiel es immer schwerer. Ich hatte das blöde Handy sogar mit zur Toilette genommen, aus Angst, ihn womöglich zu verpassen. Gerade als ich aus dem Bad kam, hörte ich ein Poltern vor der Haustür. Eilig ging ich heran und öffnete sie hastig. Devin wurde von seiner Cousine Colleen gestützt und sie entschuldigte sich für die späte Störung. Noch ein anderes Mädchen und ein Junge waren dabei. Das Mädchen blieb draußen und der Junge half Colleen, meinen Sohn auf das Bett zu verfrachten. Nun sah ich auch, dass Devin eine aufgesprungene Lippe hatte. Entsetzt sah ich meine Nichte an. »Mach dir keine Sorgen, Tantchen. Er hat nur ein bisschen zu viel getrunken und ist mitten auf die Fresse gefallen.« Sie kicherte anschließend, was ich in diesem Moment unpassend fand. Auch sie hatte offensichtlich getrunken, so wie sie roch. »Ihr wollt doch nicht mehr fahren«, kam es nun aus mir, als sie und der Junge sich zur Haustür aufmachten. »Jackie fährt. Sie hat nicht getrunken. Bis morgen, Tantchen«, meinte Colleen noch, umarmte mich kurz und ging dann mit dem Typen, der mir höflich zunickte, hinaus. Sofort ging ich zurück zu meinem Kind. Ach, Schatz. Seine aufgeplatzte Unterlippe sah wirklich grauenvoll aus. Es schmerzte mich in der Seele, ihn so zu sehen. Wann hatte er nur angefangen zu trinken? War das heute das erste Mal gewesen? Gut, dass die Polizei nicht involviert war. Er war schließlich minderjährig. Ich ging ins Bad, holte einen Waschlappen, gab etwas Eiswasser in eine Schüssel und gesellte mich dann wieder zu meinem Geburtstagskind. Vorsichtig tupfte ich ihm die Wunde ab. Er lächelte mit geschlossenen Augen und murmelte etwas. Erst dachte ich, dass er Mami gesagt hatte, wohlwissend, wer ihn da verarztete. Dann wiederholte er den Namen aber und ich stockte. »Martin? Wer war denn Martin?« Mir fiel nur einer ein, Martin Gonzales. Der aus der Grundschule. Kapitel 6 Geständnisse. Auch wenn ich neugierig war und eigentlich wirklich gern gewusst hätte, was im Leben meines Sohnes vor sich ging, konnte ich es nicht aus ihm herausprügeln. Also beschloss ich, einfach abzuwarten und wachsam zu sein. Ich erhielt die Antwort auf viele meiner ungestellten Fragen schneller als erwartet. Ich hatte einen neuen Flugplan und es gab Überlappungen, um nicht zu sagen Fehler in der ersten Woche. Es hätten 4 Tage Dienst hintereinander sein sollen, tatsächlich waren es aber nur 3. Meine naive Absicht, Devin zu überraschen, nun ja, gelang. Allerdings nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. In meiner kleinen romantischen Welt würde ich nach Hause kommen, was Tolles für meinen lieben Sohn zu essen dabei haben und wir crashen vor dem Fernseher, so wie wir das früher gemacht hatten. Das leckere Essen hatte ich besorgt und als ich ins Wohnzimmer trat, ist Devin schon beim Dessert. Wie versteinert sah ich, wie mein Sohn auf dem Schoß eines anderen jungen Mannes saß und diesen heiß und innig knutschte. Ihre Shirts hatten schon den Weg auf den Boden gefunden, aber Gott sei Dank waren sie untenrum noch bekleidet. Vor Schreck fiel mir die Tüte mit den Tacos aus der Hand und klatschte auf den Boden auf, was Devon erschrocken aufblicken und ruckartig von dem Kerl springen ließ. Der, auf dem er zuvor Platz genommen hatte, drehte sich zu mir um, lächelte peinlich berührt und begrüßte mich höflich mit meinem Namen.
»Martin Gonzales?«
hörte ich mich nur überrascht kreischen. Den hatte ich seit der Grundschule und dem Kussvorfall nie mehr gesehen. Seine Mutter hatte uns gemieden wie die Pest. Und jetzt saß er hier und... Oh Mann.
Entschuldigt, ich wollte nicht stören.
Hastig hob ich die Tüte auf, schloss die Wohnzimmertür und verschwand in die Küche. Dort versuchte ich erst einmal zu verdauen, was ich gesehen hatte. Also war es doch so. Ich hatte mich weder zuvor verhört, noch hatte ich meinen Sohn falsch verstanden. Langsam ergab so vieles so viel mehr Sinn. Plötzlich fiel mir wieder sein entsetzter Gesichtsausdruck von zuvor ein. Ich fing an zu prusten und lachte ungehalten los.
Oh je, wie peinlich das für ihn gewesen sein musste.
Ich war gerade dabei, mich wieder einzukriegen. Da trat er zusammen mit Martin in die Küche. Beide waren wieder vollständig bekleidet.
Oh, hi,
lächelte ich die beiden an. Ich geh dann mal, meinte Martin kleinlaut, lächelte aber dennoch. War schön, Sie mal wieder zu sehen, Miss Balili.
Ja, finde ich auch. Komm gern öfter vorbei, Martin,
lächelte ich zurück. Devon brachte ihn noch kurz zur Tür und kam dann wieder zurück zu mir. Er wagte es nicht, etwas zu sagen. Um die Situation nicht noch seltsamer werden zu lassen, hob ich die Tüte wieder an. Lust auf einen Taco? Er nickte und nahm dann Platz, rieb sich dabei den Oberarm. Wir saßen dann am Küchentisch und machten uns über das Essen her. Ich musterte ihn ein wenig und gab dann ein, ist ja ganz schön groß geworden, von mir. Fragend blickte er von seinem Teller auf.
Na, Martin.
Nickend würgte Devon herunter, was er gerade im Mund hatte. Ich schenkte ihm ein Glas Wasser ein und grinste frech. Schlucken musste wohl noch üben.
Ein entsetztes Mom
kam aus ihm. Dann kicherten wir aber beide. Das Eis war gebrochen. Wir verbrachten den restlichen Tag tatsächlich zusammen. Er erzählte mir, seit wann er sich mit Martin traf und dass das erste Wiedersehen schon vor 2 Jahren war. Sie waren sich zufällig begegnet und hatten sich dann immer mal sporadisch getroffen, bis sie irgendwann einfach feststellten, dass sie sich regelmäßiger sehen wollten. Erst hingen sie nur so ab, aber schon bald war da wohl eine Faszination, die sie nicht leugnen konnten. Devon berichtete auch, dass er sich so viel Geld zu seinem Geburtstag gewünscht hatte, weil er ein totschickes Hotelzimmer für sich und Martin reservieren wollte, sich dann aber doch nicht getraut hatte.
Und wo ist das Geld jetzt?
Hatte ich nachgehakt.
Im Sparschwein,
gab er kleinlaut von sich.
Du bist zu gut für diese Welt.
Ich strich ihm liebevoll über die Hand. Ich liebte ihn und war stolz. Er war wirklich ein schmucker junger Mann geworden und fand offensichtlich langsam immer mehr zu sich selbst. Er war anständig und selbst wenn ich nicht dabei war, benahm er sich nicht völlig daneben. Sein Vater wäre sicherlich gerade genauso stolz auf ihn wie ich. Kapitel 7 – Furcht. Martin kam ab da öfter zu uns. Zwar eher an den Tagen, an denen ich nicht da war, aber ich bekam ihn hin und wieder zu Gesicht. Tatsächlich störte es mich nicht. Im Gegenteil. Ich war froh, dass Devon an diesen Tagen nicht immer allein war. Er war zwar kein kleines Kind mehr und bestand schon vor 2 Jahren darauf, seine Tante nicht mehr als Babysitter zu brauchen, aber da er selten ausging und auch nicht den größten Freundeskreis hatte, machte ich mir schon Gedanken um ihn. Ich wollte nicht, dass er vereinsamte. Dank Martin hatte ich dieses Gefühl aber nicht. Wenn ich die beiden zusammen sah und vor allem, wie rührend sie miteinander umgingen und wie die schönen Augen meines Sohnes noch mehr strahlten, war mein Herz einfach nur von einem großen Gefühl des Glücks umschlossen. Leider gab es aber nicht nur Höhen. Wie in jeder Beziehung stritten sie manchmal, aber das war für mich weniger ein Problem als die Tatsache zu wissen, wie das Umfeld auf die beiden reagierte. Es war für viele Menschen schlichtweg nicht in Ordnung, 2 junge Männer zu sehen, die Händchen hielten oder die sich im Kino aneinander kuschelten. Mein Sohn hatte ohnehin schon sehr weiche Gesichtszüge, was durch sein langes, dunkles, fast schwarzes Haar oft noch verstärkt wurde. Er sah nicht aus wie eine Frau. Man sah sehr deutlich, dass er männlich war und er stach auch nicht durch ein auffälliges Verhalten auf, höchstens, dass er vielleicht sehr oft sehr zurückhaltend wirkte, besonders wenn er Leute nicht kannte. Er war ein stiller Beobachter und musste mit seiner Umgebung erst einmal warm werden. Wenn dem dann der Fall war, konnte er der lustigste Clown sein, den man sich vorstellen konnte. Doch das wussten viele eben nicht, und wenn sie ihn dann gemeinsam mit Martin, der sehr sportlich und groß gebaut war, sahen, nun ja, dann war er offenbar ein interessantes Ziel für, nennen wir sie, vorwiegend männliche Wesen, die wohl zu oft vom Wickeltisch gefallen sind. Ich war selbst ein paar Mal Zeuge davon geworden, wie jemand meinen Sohn beim Einkaufen grundlos anrempelte und ihn dann auch noch anschnauzte. Einmal nannte ihn einer sogar miese Tucke. Ich hatte angesetzt, diese Person zu verteufeln, aber mein Kind hielt mich davon ab. Er schüttelte den Kopf und lächelte nur leise. Dennoch brach mir sein anschließender Gesichtsausdruck beinahe das Herz. Wie oft hatte er solche Beleidigungen schon über sich ergehen lassen müssen? Als ob dies noch nicht die Krönung gewesen wäre, erlitt ich nach einer dieser 4 Tage-Schichten, in denen ich im Land hin und her gereist war, den Schock meines Lebens. Ich war todmüde, wollte nur schlafen, bemerkte aber, dass ich mein Handy irgendwo zwischen Flughafen und Haustür verlegt haben musste. Ich hatte aber beschlossen, mich am Folgetag darum zu kümmern. Ich betrat also unser Haus, drückte auf das kleine blinkende Lämpchen an meinem Telefon, welches anzeigte, dass jemand Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte. Während ich die Post durchging, hörte ich zu. Nach den Nachrichten von meiner Mutter und meiner Schwägerin über irgendwelche Belanglosigkeiten war auch eine vom Krankenhaus zu hören. Mein Sohn sei eingeliefert worden und müsse notoperiert werden. Mir gefror das Blut in den Adern. Ich weiß nicht mehr, was ich mit den Briefen getan hatte oder wie ich ins Krankenhaus gekommen war. Ich weiß nur noch, wie ich ihn dort in einem Bett liegen sah. Er schlief mit einer Bandage am Kopf, einer an der Brust und hing an einem Tropf und irgendwelchen Gerätschaften. Ich hatte weder den Kopf dafür, mich zu fragen, wie er überhaupt in diese Situation geraten war, noch wem ich zu danken hatte, dass er wohl noch rechtzeitig hierher gebracht wurde. Alles, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging, war die schiere Angst, nicht nur meinen Mann, sondern auch meinen Sohn verlieren zu können. Meine eigene Erschöpfung war so weit in den Hintergrund geraten, dass ich den gesamten Nachmittag, den Abend und die darauffolgende Nacht einfach nur an seinem Bett verweilte, seine Hand hielt und betete, dass er bald wieder der alte Devin werden würde. Nichts und niemand hatte mich dazu bewegen können, seine Seite zu verlassen. Selbst als ich dringend auf die Toilette hätte gehen sollen, hielt ich weiter ein. Ich wollte unter keinen Umständen den Moment verpassen, indem er seine Augen öffnete und sich nach mir umsah. Erst als es wirklich so unerträglich wurde, dass ich nicht mehr anders konnte, begab ich mich rasch aufs WC, um mich zu erleichtern. Mir gingen anschließend die Worte des Arztes, der mir kurz nach meiner Ankunft berichtet hatte, was vorgefallen war, immer wieder durch den Kopf. Sie halten regelrecht nach und trafen auch endlich an einem Punkt bei mir an, an dem ich zu verstehen begann. Es war ein Autounfall gewesen, anscheinend mit Fahrerflucht. Dabei sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baustelle gefahren. Einer der Träger vor Ort hatte sich in Devins Bauch gebohrt. Diese Nachricht hatte mich so sehr gelähmt, dass ich zu nichts mehr imstande war. Ich hatte weder überlegt, wer darin verwickelt war, noch wie es weitergehen würde. Erst jetzt fragte ich mich, ob Devin allein gewesen war. Es muss gegen 4 Uhr in der Früh gewesen sein, als ich plötzlich die Tür öffnete und jemand geräuschvoll eintrat. Ich blickte hinüber und sah einen auf Krücken daherschlürfenden Martin Gonzales, der Devin sehen wollte. Sofort stand ich auf und half ihm näher zu kommen. Er hatte sich mehrfach bei mir entschuldigt und weinte ungehalten. Völlig überfordert von dieser Situation umarmte ich ihn und versuchte, ihn zu beruhigen. Martin, wie hatte ich ihn nur völlig vergessen können? Kapitel 8 Entscheidungen. Es waren 4 Wochen vergangen. Die Polizei hatte niemanden gefunden, aber auch Devin und Martin wollten die Sache einfach nur hinter sich lassen. Mein Sohn weigerte sich auch zu glauben, dass es sich um einen homophoben Übergriff gehandelt haben musste, und das, obwohl sie zuvor wieder einmal von einer Gruppe junger Männer angepöbelt worden waren. Dennoch wollten sich Devin und Martin auf ihre Genesung und die Schule konzentrieren, zumal der Abschluss kurz bevorstand. Beiden ging es zunehmend besser und der gemeinsame Unfall hatte sie noch weiter zusammengeschweißt. Martin hatte sich sogar bei seinen Eltern geoutet und wurde hochkant rausgeworfen. Es störte ihn aber nicht, denn ich erlaubte ihm, bei uns einzuziehen, und somit verbrachten die beiden nun noch mehr Zeit miteinander. Von den vielen Droh- und Hass-E-Mails, die ich von Frau González erhalten hatte, erzählte ich den beiden nichts. Sie hatten schon genug durchgemacht. Zudem war diese Frau einfach nur eine Schwätzerin und nicht ernst zu nehmen. Außerdem zeugte es nicht gerade von einem besonders hohen Intelligenzquotienten, Drohungen schriftlich festzuhalten. Naja. Zum Abschluss hatte ich den beiden einen kleinen Rundtrip geschenkt. Wir flogen zusammen nach New York und dort überließ ich sie der großen Stadt. 3 Tage später flogen wir wieder gemeinsam nach Atlanta zurück. Beide hatten wohl sehr viel Spaß und hörten fast gar nicht auf, über New York zu reden. So kam es dann auch, dass sich Martin über ein Stipendium der Columbia University besonders freute und auch nicht einmal mit der Wimper zuckte, bevor er annahm. Für Devon war es allerdings keine Option, in New York zu studieren. Er wollte nicht von hier weg. Alles, was er kannte, war hier und vor allem auch das Grab seines Vaters, welches wir regelmäßig besuchten. Ich hatte ihm versichert, dass wir auch weiterhin gemeinsam dorthin gehen könnten und er sich nicht um die 2,5 Stunden Flug kümmern müsse. Wir würden schon eine Lösung finden. Es hatte ihn viel Zeit und Gehirnschmalz gekostet, sich zu entscheiden. Er wollte weder Martin noch sein trautes Zuhause verlieren. Aber beides ging nun mal nicht. Er musste eine Entscheidung fällen. Und ich glaube, dass es bis dahin die schwerste war, die er zu treffen hatte. Martin González war bereits seit über einem halben Jahr weg, als Devon mir von seinem Plan berichtete. Ich weiß endlich, wie ich es mache.
Du hast gesagt, du unterstützt mich bei all meinen Wegen, richtig?
Ja, gab ich etwas zögerlich von mir und hob eine Braue an. Was führte er im Schilde? Ich werde studieren und nebenbei als Flugbegleiter arbeiten. So kann ich Martin öfter sehen und meine Ausbildung weiter vorantreiben. Überrascht sah ich ihn an. Bevor ich aber etwas sagen konnte, sprach er weiter. Ich kann bei Martin schlafen, wenn ich in New York bin, und sonst bin ich hier. Ich muss mich also nicht zwischen den Dingen entscheiden. Ich kann alles haben. Es wird zwar super stressig, aber ich bekomme das hin. Er sah mich fest entschlossen an. Als ob er erahnte, welche Frage ich ihm als nächstes stellen wollte, platzte es regelrecht aus ihm heraus. Ich wurde bereits bei der Airline angenommen und auch das mit der Universität hat noch geklappt. Meine Güte, wann war mein Baby nur so selbstständig und erwachsen geworden? Ich legte meine Hand an seine Wange und dann meine Stirn an seine. Alles klar, dann machen wir das so, lächelte ich ihn an. Ich war wirklich stolz auf ihn und doch machte ich mir ein wenig Sorgen. Was, wenn er sich damit übernahm? Kapitel 9 über den Wolken. Devon hatte sich zum Ziel gesetzt, alles unter einen Hut zu bekommen. Wenn ich ihn sah, war er entweder am Büffeln oder wir trafen uns manchmal am Flughafen zur Arbeit. Er war bei einer anderen Airline. Auch wenn ich ihm vorgeschlagen hatte, zu meiner zu wechseln, wollte er ganz eigenständig sein. So bemüht er war und sich immer darauf freute, Martin wiederzusehen, so beliebt schien dieser in New York zu sein. Er war viel auf Partys und kannte immer mehr Menschen, die ihm Honig um den Mund schmierten. Als mein Sohn ihn dann an einem Tag überraschen wollte, war dieser im Bett mit einer anderen Person. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass das Devons Herz gebrochen hatte. Er hatte so viel getan und so viel geopfert, nur damit er bei ihm sein konnte. Und dann das. Tatsächlich hatte es eine Weile gedauert und auch einiges an Überredungskunst meinerseits, dass Devon nicht alles komplett aufgab. Er wollte die Uni schmeißen und einfach nur noch verreisen. Andere Länder sehen, neue Leute kennenlernen. Etwas, das ich nur zu gut verstand. Auf mein Drängeln hin schloss er aber doch erst die Uni ab und begab sich dann zurück in die Lüfte. Devon ist nun auch seit einigen Jahren in der Branche und fühlt sich pudelwohl. Zwar ist er auch daran interessiert, mehr als nur Inlands- und Kanada-Flüge zu fliegen, aber das würde bedeuten, dass er seine Haare abschneiden müsste. Sie sind sein ganzer Stolz und auch wenn er praktisch eine Ausnahme darstellt, darf er sie so behalten, wie sie sind. Nun, er muss sie natürlich flechten oder zu einem Knoten tragen. Aber da man ihm seine indianische Herkunft ansieht, empfindet sich die Fluggesellschaft, für die er tätig ist, als besonders kulturfreundlich und gestattet es in seinem Fall. Devon sieht aber auch wirklich immer wieder außerordentlich schick aus in seiner Uniform. Ich bin wirklich unglaublich stolz auf ihn. Devon hat, soweit ich weiß, keinen festen Freund, aber seine Liebe zum Fliegen ist es, die ihn vorantreibt. Er ist immer gut gelaunt und zieht den Großteil seiner Freude aus den zufriedenen Passagieren. Da ist er ganz wie ich. Ich habe nach Ahanu keinen weiteren Mann kennengelernt und ich bin auch nicht daran interessiert. Meine Liebe zu meinem Beruf und zu meinem Sohn erfüllt mich mit allem, was ich brauche.
Das soll natürlich nicht heißen, dass ich es meinem Kind nicht gönnen würde, einen Partner zu finden, der ihn glücklich macht. Nein, im Gegenteil. Ich wünsche es ihm von ganzem Herzen. Aber es ist in Ordnung, es nicht zu erzwingen und seine Prioritäten anders zu legen. Ich bin Ute, 47 Jahre jung und stolze Mutter eines wundervollen, smarten, tüchtigen jungen Mannes. Alles, was ich mir immer für ihn erhofft hatte, ist, dass er glücklich ist. Und ich glaube, dass es meine und Ahanus Aufgabe als Eltern war, ihm dieses Fundament zu legen. Nun darf ich ihn auf seinem Weg begleiten und werde ihn stets unterstützen. Für mich ist Devon ein Mann mit Ambitionen, der liebevoll, charmant und herzensgut ist. Ich hoffe, dass jeder irgendwann versteht, dass Liebe einfach Liebe ist und niemanden bedroht.
Du bist mein Held aus Kindertagen und ich hab heute noch Respekt. Du kannst die Antwort auf alle Fragen. Ich hab so viel mit dir entdeckt. Du lehrtest mich auf Fingern pfeifen und Frösche fangen. Ermahntest mich vor allen Dingen, dazu zu stehen, was ich auch mach. Ich folge deinen Schritten.